Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat, dem Podcast der Zeitschrift Pink Privacy in Germany. Und auch heute sprechen wir über Aktuelles, nämlich über das Recht, den Rechtsstaat, die Verfassung, mit besonderem Blick auf Datenschutz und demnächst auch mal wieder Informationsfreiheit. Ja, ich spreche wie immer mit Stefan Drink, den Chefdigitalisierer den Leiter eines Digitalisierungsinstituts in Berlin. Und mein Name ist Nico Herting und ich bin unter anderem Herausgeber der Zeitschrift Ping. Und lieber Stefan, du hast still und heimlich und ich glaube nur einmal mir nebenbei etwas erzählend, prangt dein Name auf einem Buchrücken, einem neuen. Und in diesem Buch soll es gehen, man darf es kaum glauben, um die Zukunft unserer Gesellschaft, ja klar, aber es geht auch um KI. Was ist denn das für ein Buch, was du da fabriziert hast?
Das kann ich gerne erklären, lieber Nico. KI ist die Abkürzung für künstliche Intelligenz. Nein, das wusstest du schon. Ein Buch, das ich zusammen mit meinem lieben Freund Florian Mehnert geschrieben habe, der ist Künstler. Er wohnt in der Nähe von Freiburg und ist darüber hinaus auch übrigens sachlich, technisch extrem versiert. Gemeinsam haben wir uns Gedanken darüber gemacht, was die Digitalisierung mit uns, mit unserer Gesellschaft macht. Auch immer unter Einbeziehung des Aspektes des Datenschutzes. Wir erzählen sozusagen die Geschichte der Digitalisierung über die ersten Anfänge hin zur Personalisierung des Netzes und der Werbung insbesondere. Wir erzählen ein bisschen was über die Geschäftsmodelle, die dort entwickelt wurden, also das Tracking. Und dann kommt es zum Thema KI. Was macht das eigentlich, was macht das Neue am Thema KI aus? Und was macht KI mit uns und unserer Gesellschaft? Wir gehen davon aus, dass es sich um eine Form der simulierten Intelligenz handelt, die uns als Menschen nicht nur stark unterstützt, sondern auch an unsere Grenzen führt. Und das wird mit Sicherheit, ich wurde schon gefragt, ist das eher ein optimistisches Buch oder ein pessimistisches? Das wird uns mit Sicherheit helfen können. Aber wir müssen uns immer klar machen, wo die Grenzen von KI liegen. Nämlich, dass es eine tatsächlich Simulation ist, mit der wir es zu tun haben, die weder eine Persönlichkeit besitzt, noch Bewusstsein besitzt oder irgendeine Form der Wertorientierung garantiert. Da müssen wir Menschen eintreten. Vielleicht das Besondere noch an dem Buch, Florian Mehnert und ich, wir kennen uns schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Ich bin auf ihn gestoßen als Künstler, der sich mit Fragen der Digitalisierung auseinandersetzt. Zuletzt zum Beispiel, wer es gesehen hat, mit seiner Lichtkunst in den Räumlichkeiten des Landesdatenschutzbeauftragten Baden-Württemberg in Stuttgart. In dem Buch, und das ist das Besondere, nehmen wir auch seine Kunst, die er macht, als Inspiration für künstliche Intelligenz, die dann uns eine Rückmeldung gibt, jedenfalls versucht, uns eine Rückmeldung zu geben, wie eine künstlerische Gestaltung unserer jeweiligen fachlichen Themen aussehen könnte. Und das nebeneinander zu stellen, menschliche Kunst und KI-Kunst, ist super spannend und ist auch nochmal eine Erweiterung dessen, was wir dort in unserem Buch zu KI und der Zukunft unserer Gesellschaft versucht haben.
Jo, dann bin ich ja mal gespannt, wann ich es auch mal in den Händen halten darf. Ich kenne es bislang noch nicht.
Das wird schnell passieren, lieber Nico. Es ist natürlich eines der ersten Exemplare für dich schon reserviert. Die sind auch schon gedruckt, die erste Auflage. Und ich schätze, du hast es in den nächsten Tagen in den Händen.
Super. Prima, Stefan, dann wollten wir sprechen und vielleicht ändern wir an der Stelle mal ganz kurz die Reihenfolge, weil es mir passender erscheint. Wir wollten dann jetzt sprechen über Apple und über deren Form praktisch von ChatGPT, wenn ich das mal mit meinen simplen Worten sagen darf. Das nennt sich Siri AI, ein Sprachassistent, der, ich habe ein bisschen mal so ein paar Nutzerberichte gelesen, wohl ganz gut funktioniert, weil, ja, also wenn man so ein Apple-Handy hat, so ein iPhone hat, sich mal nur so still und heimlich überlegt, was man dem eigenen iPhone schon alles anvertraut hat. Also meins weiß wahrscheinlich mehr über mich als ich selber. Ja, das soll jetzt kein Werbeblock sein, aber wenn ich mal kurz drüber nachdenke, bin ich seit fast 20 Jahren iPhone-Benutzer, nämlich so lange, wie es die Dinger gibt. Also das weiß schon ziemlich, ziemlich viel über mich. Und dementsprechend kann man, ich habe so Sachen gefunden, in den Tests zu fragen, also was war das denn nochmal für ein Film, den ich mit Stefan bei unserer letzten Late-Kino-Nacht 2021 gesehen habe? Und dann hat man eine gewisse Chance, dass das Biest, also die AI, die da in meinem Mobiltelefon sitzt, dann tatsächlich die richtige Antwort gibt.
Und das Besondere, lieber Nico, um das noch hervorzuheben, diese nächste Ausbaustufe von Siri besteht tatsächlich darin, dass sie promoviert, dass sie vorankommt von einer bloßen Sprachassistentin, die also sozusagen Text generiert, hin zur Agentin. Siri AI wird als Agentin bezeichnet, weil sie eben nicht nur Textantworten liefert auf möglichst schlaue und genaue Fragen, sondern auch Befehle ausführen kann. Das heißt, dann anfängt mit den Apps, die auf dem Apple-Gerät drauf sind, zu agieren und dann also tatsächlich auf Mail-Programme zugreift oder auf bestimmte Speichereinheiten zugreifen kann und Ergebnisse produziert, die über bloße Textantworten hinausgehen. Ja, jetzt kommt der entscheidende Punkt, der uns interessiert hat, an einem Beitrag von Michael Speer in der FAZ vom 16. Juni dieses Jahres, dass nämlich Siri AI in der EU so schnell nicht auftauchen wird. Und das, ja, würde ich sagen, ist ja ein Ding.
Ja, also da wird gesagt, ich habe versucht, die quasi Originalquelle einmal ausfindig zu machen, woher es kommt. Ich bin nicht so richtig dahinter gestiegen. Es wird gesagt, dass man das in Europa nicht auf den Markt bringen könne. Und zwar wird es von Apple gesagt. Und eine gewisse Zurückhaltung habe ich dann doch auch immer, wenn solche Aussagen von einem Anbieter selbst kommen. Aber so die Aussage, man könne es in Europa nicht auf den Markt bringen, weil man ja in der Position des Gatekeepers sei und weil man von der Europäischen Kommission gehört habe, dass aus der Gatekeeper-Stellung dann folge, dass man auch auf dem iPhone konkurrierende Agenten ihr Werk tun lassen müsse. Also dass man, so verstehe ich das, dass da der Standpunkt vertreten wird, also dann müsse man doch auch die entsprechenden Dienste von Google und von OpenAI und anderen dann auf das Gerät lassen und mutmaßlich auch mit den Daten arbeiten lassen, die sich auf dem Gerät befinden. Da ist man natürlich jetzt ein bisschen als Datenschützer vor allen Dingen, kratzt man sich so ein bisschen den Kopf, ob das wirklich so vertreten worden sein kann von der Union, weil das hat ja auch, also siehe, was ich vorhin gesagt habe, was mein iPhone alles über mich weiß, das hat ja auch eine ganz große datenschutzrechtliche Komponente. Wenn ich jetzt dann nur, weil ich als mal aus der Nutzersicht, weil ich jetzt Siri AI nutzen möchte, da auch noch alle anderen Anbieter dort jedenfalls potenziell auf mein Gerät lassen soll. Ja, also ist eine etwas erstaunliche Aussage, mit der wir es da zu tun haben.
Ich glaube tatsächlich, dass da was dran ist. Apple stellt es so dar, als seien sie sozusagen Opfer ihrer Entscheidung pro Datenschutz, die sie ja schon auch lange vor sich hertragen und auch mit einer gewissen Glaubwürdigkeit vor sich hertragen. Hier in diesem Kontext sagen sie, sie haben bisher versucht, die Verarbeitungsarchitektur so anzulegen, dass möglichst viel Datenverarbeitung auf dem eigenen Gerät stattfindet. Das ist natürlich auch datenschutzrechtlich ein Riesenvorteil, weil man sozusagen die Daten bei sich hat, was immer auch heißt, man kann auch löschen im Notfall. Und anstatt parallel wäre die Konstruktion, die Architektur, dass man die ganzen Verarbeitungsvorgänge in die Cloud verlagert. Und das macht Apple gerade nicht. Und Punkt Nummer zwei bei Apple immer, deswegen sind ja mutmaßlich die Geräte auch so unfassbar teuer, weil sie sagen, wir nutzen nicht den Wert, der in deinen personenbezogenen Daten drinsteckt, um damit uns zu refinanzieren, sondern du zahlst teuer fürs Gerät, aber dafür bleiben die Daten auch deine. Also wir verarbeiten deine personenbezogenen Daten nicht zu eigenen Apple-Zwecken. Und damit sind sie mit diesem Konzept, das ja zunächst mal wirklich datenschutzrechtlich auch Vorteile bietet, sind sie offensichtlich der Kommission in Sachen DMA, Digital Markets Act, voll sozusagen in die Parade reingelaufen, nämlich als Gatekeeper müssen sie Konkurrenzzugang gewähren. Und die Kommission besteht offensichtlich darauf, dass da die Apple-Dienste interoperabel angeboten werden müssen, dass also im Zweifelsfall auch andere mit in der Lage sind, ihre Agenten loszulassen. Nico, du hast es gesagt. Und dann sagt Apple, ja, das können wir aber nicht machen. Ja, dafür, das kollidiert mit unserer Datenschutzarchitektur. Sie haben wohl einen Lösungsvorschlag angeboten, dass da noch so ein Agent in die Mitte gestellt wird, zwischen das Gerät und den Parallelanbietern oder Wettbewerbern. Aber da hat die Kommission gesagt, nö, damit fangen wir jetzt gar nicht an. Die sollen den gleichen Zugang haben, wie ihr das tut. Und da sagt Apple, damit können wir nicht mithalten. Das kann nicht unser Weg sein. Ergebnis, Siri AI kommt jedenfalls zunächst mal nicht in die EU. und wie eine Lösung aussehen könnte, weiß ich auch ehrlich gesagt nicht so genau. Irgendeiner muss Abstriche machen. Dass die Kommission ihre Position zum DMA aufgibt, glaube ich nicht. Und dass Apple jetzt sozusagen grundsätzlich umstrukturiert, glaube ich auch nicht, dass sie die Verarbeitung in die Cloud verlagern und dann dort Zugriffe von Konkurrenten ermöglichen, um die Interoperabilität sicherzustellen, kann ich mir auch schwer vorstellen. Insofern, ja, ein echter Konflikt.
Hörerinnen und Hörer, die in Europa sitzen und neugierig sind, werden, wenn man nur ganz kurz mal herumgoogelt, ganz schnell lauter Anleitungen finden, wie man dennoch auch dazu gelangen kann, auf Umwegen diesen neuen Siri-Assistenten zu nutzen. Diese Wege scheinen sich dann doch zu finden. Stefan, sprechen wir als nächstes über Bodycams. Das hatten wir hier auch schon ein paar Mal in verschiedenen Zusammenhängen. Und sprechen wir über den Polizeibeauftragten Berlin. Das ist ja in den letzten Jahren, haben sich ja auf Bundesebene und aber auch in den Bundesländern zunehmend Polizeibeauftragte sind geschaffen worden als eine Institution, vor allen Dingen für Bürgerbeschwerden über Polizisten, die ihre Befugnisse überschreiten, als Beschwerdestelle. Und da gab es jetzt in Berlin diesen Fall, wo sich auch Bürger beschwert hatten über Übergriffe der Polizei. Und dann hat sich der Polizeibeauftragte des Landes Berlin an die Polizei gewandt und wollte Bodycam-Aufnahmen, die bei einem Polizeieinsatz entstanden sind. Und die Polizei hat sie ihm nicht herausgerückt mit der Begründung, gegen denjenigen, der sich beim Polizeibeauftragten beschwert habe, liefen Strafverfahren, unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Und deswegen sei alleine die Staatsanwaltschaft Berlin befugt, über eine Einsichtnahme zu entscheiden, ob dem Polizeibeauftragten dann bei der Staatsanwaltschaft eine Einsichtnahme gelungen ist, ist nicht überliefert. Jedenfalls hat er dann die Auffassung vertreten, dass, wenn ihm durch einen Fall das verweigert wird, hier anhand der Bodycam-Aufnahmen den Fall zu untersuchen, dann würde das seine Arbeit letztlich torpedieren. Und er hat dann geklagt auf Akteneinsicht und auf Auskunft und ist damit jämmerlich gescheitert, laut einer
Pressemeldung. Noch peinlicher oder auch schmerzhafter kann man kaum scheitern. Das Verwaltungsgericht Berlin hat, wie ich finde, ganz nachvollziehbar, nämlich geurteilt, dass es dem Polizeibeauftragten des Landes Berlin an der Klagebefugnis fehlen würde, also an einem eigenen subjektiv öffentlichen Recht, das er vor Gericht prozessual geltend machen können muss. Und das Verwaltungsgericht Berlin hat reingeschaut in die gesetzlichen Grundlagen, um die es hier geht. Das steht im Bürger- und Polizeibeauftragtengesetz des Landes Berlin drin, was er kann, was er soll, welche Befugnisse er hat. Und da stand nichts davon drin, dass er eigene subjektiv öffentliche Rechte hat, insbesondere gegenüber den Polizeibeamten des Landes Berlin oder den Polizeistellen des Landes Berlin. Da sagt das Verwaltungsgericht Berlin, das sehen wir einfach nicht. Du bist, lieber Polizeibeauftragter, nach der gesetzlichen Konzeption Hilfsorgan des Abgeordnetenhauses, also ein parlamentarischer Helfer, und sollst also die Aufgabe des Parlaments gegenüber der Regierung, nämlich Kontrolle auszuüben, unterstützen. Da steht aber nichts davon drin, dass du jetzt hier dich selbstständig machen kannst und sozusagen selbstständig klagen kannst. Das sehen wir nicht. Das wäre, sagt das VG Berlin zutreffend, ein sogenannter In-sich-Prozess. Also wenn verschiedene Organe oder Stellen ein und desselben Rechtsträgers, das ist das Land Berlin, als Körperschaft des öffentlichen Rechts, sich selbst verklagt und gegen sich selbst auftritt, das ist prozessual nicht gewünscht. Das sieht ja auch zunächst mal nach einer Selbstbeschäftigung, Klammer auf, nach Verschwendung von Steuergeldern aus, wenn Behörden anfangen, sich gegenseitig zu verklagen. Dafür soll es eigentlich immer auch die Möglichkeit geben, durch übergeordnete Behörden zu einer einheitlichen Sichtweise zu kommen. In dem Fall hätte man sich zum Beispiel gut und gerne mit dem Innensenator einigen können oder, wenn es Not tut, innerhalb des Kabinetts der Berliner Regierung. Und dann sagt das VG Berlin, wir sehen nicht, dass du hier ein eigenes Recht, eine eigene Klagebefugnis hast. Das ist natürlich extrem bitter für den Polizeibeauftragten, nämlich das werden sich alle merken. Und damit wird seine Durchschlagskraft bei den Stellen, die er unterstützen, schrägstrich auch beaufsichtigen, jedenfalls im Auftrag der parlamentarischen Kontrolle beaufsichtigen soll, da werden die sich dran erinnern und werden zukünftig sagen, von uns hörst du nichts. Du kannst gerne uns Briefe schreiben und irgendwelche Beschwerdeführer unterstützen, aber wir halten uns mal ein bisschen zurück dir gegenüber. Da wird sich das Parlament überlegen müssen, ob sie damit zufrieden sind. Es ist ihr Beauftragter. Und wenn sie den nicht ordentlich mit Befugnissen ausstatten, dann macht er halt so eine Bauchlandung wie jetzt beim VG Berlin am 16.06. Deswegen, ich würde sagen, entweder das Parlament wird den Polizeibeauftragten in Berlin abschaffen. Das liegt ja auch so ein bisschen im Trend, dass man beauftragt, das Beauftragtenunwesen reduziert. Oder sie müssen Butter bei die Fische packen und dem Polizeibeauftragten ein Klagerecht geben, um sich selbstständig auf Basis eigener Ermessensentscheidungen polizeiliche Unterlagen kommen zu lassen, inklusive Bodycams. Deswegen, ich glaube, das wird sich lohnen, das wird spannend sein, die politische Debatte darum zu verfolgen, ob es den Polizeibeauftragten noch lange geben wird.
Ja, also das mit dem Sichtprozess ist sicherlich ein formal überzeugendes Argument, weil das Gesetz, das Bürger- und Polizeibeauftragtengesetz Berlin tatsächlich keine solche Klagebefugnis vorsieht. Und der In-Sich-Prozess, der ist ja jetzt nicht völlig, ist ja nicht so, dass es den nie gibt, aber er muss halt, er braucht eine gesetzliche Grundlage. Ja, Organstreitverfahren beispielsweise, da gibt es das auch in gewissen Konstellationen, kannst du es nach den Verwaltungsgerichtsordnungen durchaus geben, aber eben nicht ohne gesetzliche Grundlage. Und jetzt würde man ja mal gerne wissen, ob diejenigen, die Ende 2020 das Berliner Polizeibeauftragtengesetz auf die Beine gestellt haben, ob denen das bewusst war, dass wenn die bei der Polizei sich auf die Hinterbeine stellen, ist ja, das ist ja die Folge, nicht? Dem Polizeibeauftragten die Hände gebunden sind. Ja, würde mich interessieren, ob denen das bewusst war oder nicht, ob das eine bewusste Entscheidung war, das so auszugestalten. Ja. Es gibt auch keine wirklich sonstigen Sanktionen, die dem Polizeibeauftragten nach dem Gesetz zu Gebote stehen. Und das ist natürlich so ein bisschen auch eine Bestätigung für manche Kritik, die es an diesem Beauftragtenwesen gibt, weil man kann dazu ja stehen, wie man möchte, aber also ein Beauftragter ohne Befugnisse ist eigentlich auch eine im Rechtsstaat eine etwas seltsame Erscheinung.
Ich gehe schon davon aus, Nico, dass die, als sie das Gesetz in Berlin schufen, wussten, was sie taten und was sie nicht wollten. Der Polizeibeauftragte ist ja sozusagen der kleine Bruder des Bürgerbeauftragten. Da gibt es eine lange Tradition bei den deutschen Parlamenten, was Bürgerbeauftragte angeht. Die sind Unterstützungsorgane für die Petitionsausschüsse der Parlamente. Ich kenne das deswegen ganz gut, weil ich in Rheinland-Pfalz mal auch für den Petitionsausschuss des Landtags Rheinland-Pfalz gearbeitet habe. Und Rheinland-Pfalz war eines der ersten Länder, das in einen eigenen sehr kräftigen Bürgerbeauftragten installiert hat. Und natürlich macht sich das Parlament Gedanken, wie sehr man den laufen lässt sozusagen, wie stark man den machen möchte. Und hier hat der Polizeibeauftragte offensichtlich von vornherein den kleinen Webfehler gehabt, dass es ganz aussichtslos wäre, ohne auch prozessuale Befugnisse tätig zu werden in dem Bereich, glaube ich nicht. Das kann schon auch noch mal helfen, wenn da jemand drauf schaut und vernünftig mit allen Beteiligten redet. Aber richtig kräftig ist er jetzt natürlich nicht mehr, der Polizeibeauftragte.
Womit wir bei unserem letzten Thema wären, das ist dann einmal wieder eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs, dort des ersten Senats. Die Entscheidung stammt vom 3. Juni 2026 und es geht um Uber. Obwohl eigentlich Uber gar nicht dort Partei ist. Seit langer Zeit eigentlich der erste Fall, in dem es mal wieder um die Rechtslage nach dem Personenbeförderungsgesetz geht. Geklagt hat dort eine Taxigenossenschaft aus Köln gegen einen Vorunternehmer, der Mietwagenkonzessionen hatte und diese Mietwagenkonzessionen genutzt hat, um über Uber dann auch Fahrten auszuführen. Und dann gab es Feststellungen darüber, dass dieser Vorunternehmer seine Verpflichtungen zur Rückfahrt zum Betriebssitz nicht eingehalten hatte. Das ist die Rechtslage nach dem Personenbeförderungsgesetz. Es gibt mehrere kardinale Unterschiede zwischen Taxen und Mietwagen. Die Taxen sind einerseits beförderungspflichtig und betriebspflichtig. Also man kann nicht so ein Taxi als Taxiunternehmer einfach irgendwie im Hof stehen lassen, um auf bessere Zeiten zu warten. Einerseits, das ist die Betriebspflicht. Und dann gibt es die Beförderungspflicht. Das ist die Verpflichtung, ja, dass wenn ich oldschool die Hand ausstrecke und da fährt ein leeres Taxi vorbei, dass es mich auch mitnimmt. Diese Verpflichtungen hat der Mietwagenunternehmer nicht und ist dafür aber andererseits verpflichtet, Fahraufträge nur vom Betriebssitz aus entgegenzunehmen und nach jeder Fahrt wieder Richtung Betriebssitz zu fahren. Er kann dann zwar unterwegs, auf dem Weg zum Betriebssitz, kann er wiederum Fahraufträge annehmen, die ihm vom Betriebssitz aus übermittelt werden. Ja, so kompliziert ist das. Aber er darf eben weder jetzt Winkelgäste mitnehmen, noch darf er sich einfach an eine Stelle, Bahnhof oder Ähnliches hinstellen und darauf warten, dass ein attraktiver Beförderungsauftrag ihm über die App, über die Uber-App zugeteilt wird. Er muss immer den Weg dann antreten, wieder Richtung Betriebssitz.
Vielleicht, Nico, vielleicht kann ich da mal reinmarschieren, weil das wirklich eine Konstellation ist, die mir vorher vorsichtig gesprochen fremd war, die ich also so nicht kannte, weil tatsächlich ich mit diesen Wettbewerbsverstößen und Rückkehrpflichten nie was zu tun hatte. Offensichtlich ist das ein ziemlich schwieriges Unterfangen, mit dem wir es zu tun haben. Und dementsprechend, ja, neugierig bin ich jetzt, wie sozusagen die Rechtslage in diesen Fällen abgewickelt wird. Offensichtlich vom Prozessverlauf her, hat das Landgericht Köln die Uber-Fahrer, sage ich jetzt mal übergreifend, antragsgemäß verurteilt. Es nämlich zu unterlassen, gegen das Rückkehrgebot zu verstoßen. Und auch die Berufung der Beklagten beim Oberlandesgericht Köln ist ohne Erfolg geblieben. Deswegen kam das Ganze jetzt zum BGH. Und der hat tatsächlich die Revision zurückgewiesen. Und da, Nico, jetzt die Frage an dich. Was sind die tragenden Gründe? Was hat der BGH sich für Gedanken gemacht in dieser Angelegenheit?
Naja, die einzig spannende Frage, also dass hier ein Verstoß gegen die Rückkehrpflicht vorlag, wurde gar nicht mehr angezweifelt, auch von dem Mietwagenunternehmer. Ja. Das war nicht mehr das Thema. Vom BGH ging es eigentlich nur noch um zwei Themen, nämlich einmal um die Verfassungsgemäßheit der Rückkehrpflicht und dann ums Europarecht, ob das mit dem Europarecht vereinbar ist, mit der Rückkehrpflicht. Jetzt muss man wissen, dass das ein ganz alte, also die verfassungsrechtliche Frage ist ganz, ganz alt. Die kann man bis in die 70er Jahre hinein zurückverfolgen. Das ist auch keineswegs so, dass diese Rückkehrpflicht jetzt eine Erfindung des Gesetzgebers ist, um die Taxen vor der Konkurrenz durch Uber zu schützen. Denn die Rückkehrpflicht bei den Mietwagen ist auch schon sehr alt. Das Bundesverfassungsgericht hatte, und das steht dann auch hier dann im Mittelpunkt dann des verfassungsrechtlichen, des deutsch-verfassungsrechtlichen Teils der Entscheidung, das Bundesverfassungsgericht hatte zuletzt 1989 darüber zu entscheiden, ob das ein verfassungskonformer Eingriff in die Berufsausübungsfreiheit ist. Denn die Rückkehrpflicht ist natürlich ein Eingriff in die Berufsausübungsfreiheit. Das ist jetzt keine subjektive oder objektive Berufswahlfrage, sondern das ist Berufsausübungsfrage. Aber da brauchen wir ja, also für eine Einschränkung brauchen wir ja ein Gemeinwohlinteresse, das dies legitimiert. Das Gemeinwohlinteresse, das dies legitimierte, in der Entscheidung zuletzt 1989, das war der Schutz der Existenz und Funktionsfähigkeit des Taxenverkehrs. Die Taxen, wie ich vorhin gesagt habe, müssen, da gibt es Betriebspflicht bei denen, die Taxen nach dem herkömmlichen Personenbeförderungsgesetz sind die Taxen sowas wie ein Teil der Grundversorgung der Bürger. Ja, das ist im Prinzip in einem Atemzug geregelt wie mit dem Omnibus-Linienverkehr. Also die Taxen, das muss man ja heute wirklich schon wieder erklären, wenn man sich die Realitäten anschaut, wie wir sie in den Großstädten haben mit den vielen Apps. Da geht das so ein bisschen der Blick für verloren, aber die Taxen sind immer ein wichtiger Bestandteil des öffentlichen Nahverkehrs gewesen. Und weil sie ein wichtiger Bestandteil des öffentlichen Nahverkehrs, der Mobilität, wie man heute sagen würde, quasi der Grundversorgung an Mobilität sind, deswegen kann man es auch dem Taxifahrer, das ist die alte Logik, die jetzt wieder geht, kann man es eben nicht dem Taxifahrer überlegen, ob er jetzt gerade Lust hat zu fahren. Ja, er muss sein Auto immer dann auch, wenn er die Taxigenehmigung hat, die auch wiederum limitiert sind, die Zahl und so weiter. Wenn er sie bekommen hat, dann muss er auch das Taxi in Betrieb nehmen. Und dann muss er auch von seltenen Ausnahmefällen, muss er auch jeden Fahrgast dann auch befördern, egal ob der nur um die Ecke fahren will oder bis an den Stadtrand. Das ist so das Herkömmliche. Und damit die auskömmlich ihre Taxen fahren können, müssen sie vor Konkurrenz geschützt werden, die eben nicht dieser Betriebs- und Beförderungspflicht unterliegen. Ja, das ist dann der Blick auf die Konkurrenz mit den Mietwagen, die auch nicht den gleichen, das kommt ja auch noch dazu, es gibt die festen Tarife bei den Taxen, die hat es jedenfalls immer sehr, sehr streng reguliert gegeben, von den Städten, Gemeinden vorgegeben. So, und damit die Taxen vor jetzt erdrückender Konkurrenz geschützt werden, braucht es diese Auflagen an die Mietwagenunternehmer. Das ist die Legitimation gewesen. Auch es ist ein Gemeinwohlinteresse gewesen, das laut Bundesverfassungsgericht zuletzt 1989 dann noch dazu geführt hat, dass wir hier einen verhältnismäßigen Eingriff in und einen gerechtfertigten Eingriff in die Berufsausübungsfreiheit haben.
Da habe ich mich zum ersten Mal gewundert über den ersten Senat des BGH. Das hat mir nämlich nicht so ganz eingeleuchtet. Wenn man sich anschaut, was durch diese traditionelle, langjährig gewachsene Rechtsprechung und Rechtslage passiert, dann passiert bei Uber und Co. das Folgende, dass sie nämlich ihre Gesamtfahrleistung wegen dieser Rückkehrpflicht um mehr als 20% erhöhen müssen und sogar bei den Leerkilometern, die sie dann fahren, also Kilometer, die sie ohne Fahrgast zurücklegen, doppelt so schlecht dastehen, doppelt so viel fahren müssen, wie sie ansonsten fahren würden. Das Ganze hat ja nicht nur sozusagen ökonomische Aspekte, sondern auch, darauf verweist der BGH, auch umweltpolitische Aspekte. Also sie rufen da den Artikel 20a Grundgesetz, also den Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen auf. Nämlich leer durch die Gegend zu fahren, ist sicherlich keine besondere Fördermaßnahme für eine gute Umwelt. Der BGH steht vor der Frage, sollen wir die Fragestellung dem Bundesverfassungsgericht nochmal vorlegen? Also Vorlagepflicht nach Artikel 100 Grundgesetz. Und da sagen sie, naja, Bundesverfassungsgericht hat doch 89 schon entschieden und so richtig was Neues ist doch gar nicht passiert. Da würde ich sagen, also gerade die Frage, ob das noch gerechtfertigt ist, dieser Eingriff in Artikel 12 unter aktuellen Gesichtspunkten, also auch wieder hauptsächlich unter dem Gesichtspunkt der Digitalisierung, mit der schnelleren Kommunikation zwischen den Anbietern und den Kunden. Das hätte aus meiner Sicht nahegelegen, dann in Karlsruhe mal nachzufragen. Immerhin 35, 36 Jahre später seht ihr das immer noch so. Oder hat sich da was verändert? Aber BGH sagt, nö, da kommt es ja auf unsere Überzeugung drauf an, ob wir davon ausgehen, dass das verfassungswidrig ist. Und die Überzeugung haben wir eigentlich nicht. Und damit bügeln sie die Vorlagepflicht ab. Und was Ähnliches machen sie.
Weil darf ich noch mal kurz, bevor wir zu Europa kommen, muss ich noch mal kurz einhaken, ja. Stefan. Weil du bist jetzt, ja. Ich war ja gerade noch beim Bundesverfassungsgericht 1989, du bist jetzt schon beim BGH 2026. Also die Feststellung, dass es doppelte Leerkilometer gibt bei den Mietwagen und dass die Gesamtfahrleistung wesentlich höher ist mit den Umweltbelastungen, die da hinten dranhängen, das findet sich alles schon in der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 1989. Ja. So, und dann kommt noch eines hinzu, dass man, glaube ich, auch an dieser Stelle sagen muss, also das ist die Rechtslage 1989 und naja, das auf der Hand liegt, dass sich da einfach die Verhältnisse 37 Jahre später geändert haben, ist klar. Aber eins kommt noch hinzu, dass der Europäische Gerichtshof 2023 entschieden hat, dass auf der Ebene der Grundrechtecharta der Schutz der Funktionsfähigkeit des Taxigewerbes kein Gemeinwohlaspekt ist, der einen Eingriff in die Berufsausübungsfreiheit auch jetzt europarechtlich rechtfertigt. Das hat der EuGH klipp und klar gesagt. Das übersieht auch der erste Senat hier des BGH nicht. Und jetzt wäre es ja eigentlich nahegelegen gewesen, und das überlegt der BGH dann ja auch, ob man nicht jetzt eigentlich auch nach jetzt innerdeutsch das so sehen muss, dass das eigentlich heute ein nicht mehr zu haltender Gemeinwohlaspekt ist. Und da greift der BGH dann in die Trickkiste. weil er dann also nur an der Oberfläche argumentiert und sagt, naja, also gewisse Zweifel haben wir ja daran, ob das noch so ist, aber Zweifel alleine reichen nicht. Wir müssen ja, um Artikel 100 zu machen, um die Vorlage zum Bundesverfassungsgericht zu machen, da müssen wir überzeugt sein von der Verfassungswidrigkeit. Und das sind wir nicht. Und an der entscheidenden Stelle dann, wo Sie sagen, warum Sie nicht überzeugt sind, da wird es dann auch ganz wolkig. Ich darf jetzt mal kurz das zitieren, weil das ist meines Erachtens das ist die Sollbruchstelle dieses Urteils. Falls, was man nicht weiß, der unterlegene Mietwagenunternehmer erwägt, jetzt von sich aus nach Karlsruhe zu gehen, was er ja kann, nicht? Er kann ja auch Verfassungsbeschwerde hiergegen einlegen. Die für eine Vorlage erforderliche Überzeugung, die Rückkehrpflicht stelle heute einen verfassungsrechtlich nicht mehr gerechtfertigten Eingriff in die Berufsausübungsfreiheit dar, konnte der Senat allerdings nicht gewinnen. Und dann kommt die einzige Begründung. Dabei hat er berücksichtigt, es ist eine Selbstverständlichkeit, dass er was berücksichtigt hat, dass nach Einschätzung des Gesetzgebers, der bei Berufsausübungsregeln einen weiten Beurteilungsgestaltungsspielraum verfügt, ein funktionsfähiges Taxigewerbe für die Sicherung der Daseinsvorsorge weiterhin erforderlich ist. Das ist alles, was an Begründung da steht, warum es für eine Überzeugung nicht gereicht hat. Dann gibt es nochmal ewige Ausführungen zum Artikel 20a. Das vermute ich, weil das muss am Parteivortrag gelegen haben, also die Umweltstaatszielbestimmung. Die gab es nämlich 1989 noch nicht. Ja, also deswegen gab es keinen Weg daran vorbei, dass der BGH nochmal überlegt hat, ob möglicherweise aus dem 20AGG ein Vorlageerfordernis stammt. Das wird dann aber nach langer und umständlicher Begründung verneint. Und dann, ich mache es jetzt mal kurz komplett, europarechtlich freut sich dann der erste Senat, dass es an einem grenzüberschreitenden Bezug des Falles fehlt und damit auch dann die Notwendigkeit erübrigt, so der Senat, jetzt hier eine Vorlagefrage nach Luxemburg zu richten. Also eine Entscheidung, die man einfach anmerkt und wo es einfach mit den Händen zu greifen ist, dass die Richter das Problem voll erkannt haben, aber einen Weg gesucht haben, die Vorlage zu vermeiden. Mir hat mal vor Jahren ein Richter, der auch von der Verfassungswidrigkeit der Norm, die wir in Frage gestellt hatten, eigentlich überzeugt war, hat er mir gesagt, also bevor ich jetzt hier eine Vorlage schreibe und dann findet man irgendwo den Formfehler und dann kriege ich den Fall in 5 Jahren wieder zurück vom Bundesverfassungsgericht, spare ich mir das. Und die Kleinigkeit, die wir manchmal finden in den Entscheidungen auf Vorlagen, die haben wir hier auch schon hin und wieder zum Thema gemacht, sodass man so ein bisschen verstehen kann, wenn es da Zurückhaltung gibt. Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich, also es ist eigentlich gar nicht mehr zu verstehen, warum man hier heute noch überhaupt so argumentieren kann. Warum es so sein soll, dass wenn es europaweit kein Gemeinwohlinteresse mehr gibt, eine Abschottung des Taxigewerbes gegen Mietwagenkonkurrenz, warum das in Deutschland anders sein soll, das widerspricht eigentlich aller Logik, dass es da Unterschiede gibt. Und dann, wenn man sich mal überlegt, wie denn heute die Taxen funktionieren, ja, also wer winkt denn eigentlich noch ein Taxi? Ja, wer hat eigentlich überhaupt noch eine Nummer von Taxiruf? Ja, die Art und Weise, wie Taxen funktionieren, gesteuert werden, gerufen werden, die ist ja eigentlich überhaupt nicht mehr zu unterscheiden von Uber und Konsorten. Und oft ist ja Uber auch eine Plattform wiederum für die Taxen. Also wenn ich hier in Berlin Uber benutze, dann kriege ich ja also in mehr als 50% der Fälle kriege ich da ja ein Taxi. Insofern ist das schon eigentlich kaum noch zu verstehen, warum es diese Unterschiede gibt. Es ist irre, wenn man sich überlegt, also die Leerfahrten und die vielen Kilometer, die da überflüssigerweise gefahren werden müssen. Es gibt ja noch ein paar andere Auflagen, die kommen noch hinzu bei Mietwagen, die eigentlich gar keinen Sinn haben, die umweltschädlich sind. Und sodass das eigentlich sehr zu bedauern ist, dass der BGH hier den Weg gescheut hat, das jetzt auch einmal dann doch bei den Nachbarn beim Bundesverfassungsgericht einer endgültigen Klärung auch zuzuführen. Und man kann nur hoffen, dass das auf anderem Wege geschieht. Und vielleicht, also manchmal ist ja auch ein bisschen eine Frage, ob es immer der richtige Sachverhalt ist, den man in einen solchen Prozess trägt. Und mutmaßlich gab es ja sicherlich auf der einen Seite der beiden Prozessparteien ein gewisses Interesse, hier auch die verfassungsrechtlichen Fragen dann auch groß zu machen und hochzutreiben. Aber vielleicht war es auch nicht so ganz der beste Sachverhalt dafür, weil ja, da mag es ja auch Taxiunternehmer oder Mietwagenunternehmer geben, die irgendwo grenznah unterwegs sind und dann auch über die Grenze hinweg ihre genau. Mietwagen betreiben, sodass man der Mietwagenlobby vielleicht doch mal ans Herz legen kann, ob es nicht mal einen Fall findet, der dann auch bei dem ein erster Zivilsenat nicht mehr den grenzüberschreitenden Bezug ernsthaft vermissen kann.
Ja, ja. Also das ist tatsächlich, das, da würde ich dir zustimmen, Nico, dass das natürlich ein sehr willkommenes Argumentationsmuster für den BGH ist, dass er sagt, Zweifel haben wir auch, ob das noch verfassungsgemäß ist, aber wir sind halt nicht davon überzeugt. Ja, und deswegen legen wir nicht vor, das kann eigentlich nicht richtig sein, dass man keine Lust hat, dem Bundesverfassungsgericht was vorzulegen, weil die so pingelig sind, das verstehe ich. Aber umgekehrt, der EuGH hätte es ja mit Sicherheit mit Kusshand genommen. Nämlich das Argument, das ist kein grenzüberschreitender Sachverhalt. Da gibt es ja genügend Fallgruppen, wie man so eine grenzüberschreitende Konstellation hinbekommt. Entweder, du hast es gesagt, es geht um grenznahen Personenverkehr oder schlicht und ergreifend, man verweist auf die Dienstleistungsfreiheit und sagt, naja, da können ja auch sozusagen aus anderen Mitgliedstaaten der EU Anbieter in diesen Markt reingehen und sagen, oder eine Kette reingehen und sagen, da wollen wir mitmischen. Und schon ist das der grenzüberschreitende Sachverhalt gar nicht mehr zu bestreiten. Deswegen über kurz oder lang wird das vom EuGH angeschaut werden. Und welche Auffassung der EuGH ist, hat er ja im Prinzip schon 2023 gesagt.
Prima, Stefan. Mehr haben wir heute nicht zu bieten. Mehr haben wir nicht im Angebot. Danke an alle, die uns bis hierher zugehört haben. Und dann wünschen wir noch eine heiße Zeit bei den derzeitigen Temperaturen. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.